herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und das ist wieder eine Interviewfolge. Das heißt, du hast die Möglichkeit, den Videostream zu dieser Folge auf YouTube zu verfolgen. Mein heutiger Gast ist Oberst im Generalstab Armin Schaus, weil er Uniform trägt und tatsächlich schon zugeschaltet ist, werde ich aus Respekt einmal kurz aufstehen und auf den militärischen Gruß verzichten, weil ich tatsächlich ja zivil unterwegs bin. In diesem Zusammenhang möchte ich aber jetzt direkt einfach mal kurz die Bühne übergeben. Herr Oberst, herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns über den Operationsplan Deutschland zu sprechen. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Semmelroth. Liebe Grüße nach Leverkusen. Vielen Dank für die Möglichkeit des Austauschs. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Vielen Dank. Jetzt ist es so, bei der Bundeswehr ist ja üblich, ich erinnere mich an meine Zeit 1999, war das noch ein bisschen anders als heute. Inzwischen ist es etwas einfacher, wenn man da jemanden eine E-Mail schicken wollte. Da musste man so viele Abkürzungen da reinhacken, dass es im Prinzip vorprogrammiert war, dass die E-Mail niemals ankommt, weil das kaum ein Normalsterblicher verarbeiten konnte. Inzwischen haben die teilweise auch Namen wie Vorname, Punkt, Nachname, Bundeswehr und so weiter. Vielleicht können Sie kurz einfach den Zuhörenden und Zuschauern mal kurz skizzieren, wer sind Sie genau, was ist Ihre Aufgabenstellung, was ist Ihr so Tätigkeitsbereich, damit die einfach zuordnen können, warum Sie ein perfekter Gesprächspartner für das heutige Thema sind.
Ja, ich bin Horst Armin Schaus, Abteilungsleiter im sogenannten operativen Führungskommando der Bundeswehr in Berlin. Dieses operative Führungskommando verantwortet alle Einsätze und Aktivitäten der Bundeswehr im In- und Ausland, ist ein Kind der sogenannten Zeitenwende, um die Zusammenführung von der Auslandsverantwortung zur Inlandsverantwortung auch zusammenzuführen. Und dort bin ich verantwortlich für die zivil-militärische Zusammenarbeit, ist J9, J steht für Joint, weil wir Streitkräfte gemeinsam sind, also alle Uniformträgerbereich und auch den zivilen Bereich mit dabei haben. Und 9 ist die Nummer im Stabssystem, was immer zivil-militärische Zusammenarbeit dann ist. Wir machen zwei Sachen. Das eine ist CIMIC. CIMIC ist eine NATO-Funktion, die besagt, welche Auswirkungen hat die zivile Lage auf die militärische Operationsführung. Und wir machen auch ZMZ, das ist im Inland. Das war in den letzten Jahren immer Amtshilfe. Das ist auch so meine Spezialität, wo ich herkomme. Ich habe auf den letzten großen Amtshilfeeinsätze geleitet. Also von Großveranstaltungen wie G20, G7, Fußball-Europameisterschaft, 500 Jahre Reformationsfest, aber auch die wetterinduzierten Ereignisse wie die Flutkatastrophe 21, die ja Ahrtal reduziert wird, aber in Wirklichkeit der Norden von Rheinland-Pfalz war, bis hoch nach Hagel in Nordrhein-Westfalen und auch in Bayern und Sachsen starke Ereignisse waren. Oder 22 die verheerenden Waldbrände. Der längste und größte Einsatz war die Corona-Pandemiebekämpfung, wo die Bundeswehr beteiligt war und wir an der Spitze 25.000 Kräfte, zivil als auch militärisch im Einsatz. Das ist so mein Aufgabenbereich, den wir da verantworten.
Ja, ist ja doch ein bisschen umfangreicher und sehr facettenreich, was ich tatsächlich, wenn ich diese Schilderungen so höre, sehr traurig finde, weil ich selber ja auch ein großer Fan der Bundeswehr bin und auch dankbar bin für alles, was ich da gelernt habe und auch noch für die heutigen Kontakte zur Truppe. Ich finde es schade, dass Sie das jetzt so ganz nebenbei erwähnen und der Großteil der Hörenden und Zuschauer wahrscheinlich das gar nicht zur Kenntnis genommen hat, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass wir uns in Deutschland sehr schwer tun, wenn wir beispielsweise für zivile Vorgänge auf die Truppe zurückgreifen wollen, weil wir da immer irgendwie sagen, ja, nee, Bundeswehr im eigenen Land einsetzen ist kritisch und so weiter. Und die Presse hat da immer so eine einseitige Sicht auf die ganze Sache, wird häufig immer nur über die Defizite gesprochen und alles, was nicht funktioniert. Ich selber war ja auch damals dabei, als die Oderflut war, wo sich sofort Freiwillige gemeldet haben. Leider sind das immer so Highlights für einen kleinen, betroffenen Kreis und irgendwie wird das nicht richtig genutzt, um das auch einfach medienwirksam auszuschlachten, um damit auch mehr Zustimmung für die Truppe zu erreichen. Aber da kommen wir mal drauf. Wenn Sie jetzt mal kurz einfach vielleicht damit anfangen, kurz zu skizzieren, Operationsplan Deutschland, der ein oder andere ist gar nicht im Thema. Was konkret verbirgt sich dahinter und warum setzen wir uns mit so einer Fragestellung und Zahlen wie 2029, 2030 aktuell überhaupt auseinander?
Ja, der Operationsplan Deutschland ist nichts anderes als unsere nationale Verteidigungsplanung. Die Frage, was passiert, wenn die sicherheitspolitische Lage sich weiterentwickelt, was wir annehmen. Wir sind erstmal von ausgegangen von einer Bedrohungslage, also militärische Planung, wie Sie es ja selber auch in Ihrer Ausbildung, militärische Ausbildung erfahren haben, geht ja immer von der Bedrohung. Die Frage, wie reagieren wir darauf? Die Bedrohungslage selber ist ja nicht das, was wir bisher erlebt haben. Also im Ausland waren es die Auslandseinsätze auf dem Balkan, in Afghanistan, in Afrika. Übrigens interessant, dass wir gerade in Bosnien-Herzegowina, wo wir lange raus waren, jetzt seit ein paar Jahren wieder drin sind im Einsatz. Und dort sieht man diese verschiedenen Spannungsfelder, sicherheitspolitische Entwicklung, über Proxys, über Vertreter zwischen Serbien, die sicherlich von Russland gelenkt werden, und dem EU-Beitrittskandidat Bosnien-Herzegowina. Das macht sich da klein schon bemerkbar. Oder auch im Innern, ja, das war alles Friedensbetrieb in Deutschland. Die Streitkräfte sind aber für was anderes aufgebaut. Der Artikel 87a sagt, dass die Streitkräfte zur Verteidigung aufgebaut werden. Und damit ist halt die Klasse Landesverteidigung gemeint und natürlich dann im Zuge von kollektiver Verteidigung die Bundesverteidigung. Der Generalinspekteur sagt immer, wir sind nicht im Krieg, aber auch nicht im Frieden. So, richtig. Ja, weiter das mal. Wir sind nicht mehr in dieser unbeschwerten Zeit der 90er Jahre, wo nach dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges wir nur noch von Freunden umgeben waren, sondern man merkt jeden Tag Ereignisse, die sich vermutlich immer weiter so steigern. Ja, es fing an mit Seegraben, die der Ostsee zerstört worden sind. Es gibt Flugraumverletzungen, es gibt einen Tiergartenmord, ja, wo ein politischer Oppositioneller im Tiergarten getötet worden ist. Es gibt Sabotageakte, also irgendwas, wo immer wieder Ereignisse dann stattfinden. Wir haben das mal versucht zu qualifizieren und fassen das zusammen als hybride Bedrohung, die heute passieren, die jeden Tag passieren, wo oft nicht erkennbar ist, wer dahinter steckt. Also wenn die hybride Bedrohungen in Anführungszeichen gut gemacht sind, dann kann man diese nicht attribuieren, ob das eine politische Aktion ist, ob es eine wirtschaftliche Sache ist, ob ein 16-jähriger Bengel versucht, die NASA zu hacken oder ob ein Staat dahinter steckt. Und wenn ein Staat, ob das einer ist, der uns wohlgesonnen ist oder vielleicht sogar Werte mit uns teilt, das lässt sich nicht rausfinden. Das ist die Ausgangslage. Das haben wir dann auch versucht zu qualifizieren in bezüglich auf, wie kann man das aufteilen? Und da haben wir 4 Bedrohungslinien festgestellt, die wir mit den Diensten und den Alliierten abgesprochen haben und vereinbart haben. Das ist zum einen mal Desinformation und Fake News. Also das passiert jeden Tag, ja, Falschnachrichten. Und wenn Sie mal über die letzten Ereignisse gehen und sehen, wo unser Bundeskanzler mit dem französischen Staatspräsidenten und dem britischen Premier auf dem Heimweg im Zug von Kiew Richtung Polen waren und dort im Abteil ein Papiertaschentuch gefunden worden ist oder fotografiert worden ist, wo man unterstellt hatte, dass das ein Kokaintütchen war mit einer riesen Ausbreitung in den Social Media, also mit Retweet-Quoten, wo jeder Influencer wahrscheinlich happy wäre. Und selbst die Gegenkommunikation war halt in dieser Reichweite nicht zu kriegen. Also man sieht das jeden Tag in vielen Ereignissen, immer mit dem Ziel, den Staat zu diskreditieren, Einsatzkräfte zu diskreditieren und vor allem die Bevölkerung zu beunruhigen und ihr klarzumachen, dass das Sicherheitsversprechen des Staates nicht gewährleistet werden kann. Und das Zweite sind Cyberangriffe. Cyberangriffe gab es schon immer. Die Qualität hat sich verändert. Von innen und auch von außen. Man muss davon ausgehen, dass trotz aller Bemühungen und Belehrungen die Angriffe so schlau sind, so gut gemacht sind, dass man gar nicht direkt sieht, dass ein Externer ist. Also wir haben mitbekommen, dass zum Beispiel E-Mails nach guten Quartalsberichten an Mitarbeitende versendet worden sind mit der Absenderadresse der Geschäftsführung, ohne Rechtschreibfehler, gut gemacht. Also KI lässt das ja alles zu, wo man darauf hingewiesen hat, dass man an den guten Quartalszahlen die Mitarbeitenden teilhaben lassen will, und dann auswählen kann, ob man Kopfhörer von Apple oder von Samsung haben will. Man muss das nur eintragen. Es war eine gefakte Linkliste und man kam damit drauf. Das heißt, dieser Ansatz, den man immer gefahren hat, Resistenten aufzubauen, also irgendwas zu verhindern, wird schon nicht mehr komplett tragend sein, weil es mindestens einen benötigt oder eine benötigt, um diesen Cyberangriff erfolgreich machen zu lassen. Das heißt, man muss sich überlegen, was passiert, wenn tatsächlich ein Mitarbeitender dort auf diesen Link drückt und ich einen Cyberangriff habe. Also man wechselt im Moment von Resistenzen zu Resilienzen. Also einen Plan machen, wenn es passiert, wie komme ich dann wieder in den normalen Geschäftsbetrieb mit rein. Das ist ganz wichtig in der Strategie auch für Unternehmen, für Verwaltung und so weiter. Und dann hochkreative Cyberangriffe von außen über manipulierte QR-Codes auf Mülltonnen, die statt die Adresse einzulesen, um eine Rechnung dann zu schreiben, dazu gedient haben, Spionagesoftware oder Verschlüsselungssoftware aus dem Internet nachzuladen und Landkreisverwaltung lahmzulegen oder Dienstleister von Landkreisverwaltung lahmzulegen. Und man kann sich vorstellen, Landkreisverwaltung sind untere Katastrophenschutzbehörden und Behörden der Daseinsvorsorge. Also die sind quasi für die Lebensbedingungen der Bevölkerung erstmal zuständig, die ganze Breite. Wenn diese ausfallen über Wochen, dass dann nicht nur Autos nicht an- und abgemeldet werden können, da können Hilfsgelder nicht ausgezahlt werden. Dann zu glauben, wie wir das ja immer sagen, wir stellen um auf 6B-Bleistift und Meldeblock, das ist ja vollkommen ausgeschlossen. Das heißt, eine wesentliche Einschränkung in der Leistung oder auch der Angriff auf hochspezialisierte medizinische Geräte wie MRTs, wenn dort eine Sicherheitslücke drin ist, die wird gnadenlos ausgenutzt. MRTs oder solche Geräte sind noch nicht dafür bekannt, dass da jeden Tag ein Sicherheitsupdate kommt, wie beim Laptop oder beim Handy, sondern das muss halt dann zäh eingespielt werden. Und waren ein paar Fälle, wo auch ein Angriff nachts um drei passiert ist, wo klar war, dass die IT-Sicherheitsleute nicht da sind und so ein Angriff sich dann, sag mal, relativ schnell ausbreiten kann. Also auch das muss man wissen, dass diese Angriffe kommen. Und mit dem Wissen kommt wieder die Strategie, Wechsel von Resistenz auf Resilienz. Der nächste Punkt ist Aussperrung. Aussperrung auch von innen und von außen. Von innen, wo Mitarbeitende angesprochen werden, Informationen weiterzugeben. Diese Informationen werden dann oft mit einem Geldbetrag dann vergütet. Wir nennen die Low-Level-Agents oder Wegwerfagenten, wo manchmal auch die Mitarbeitenden gar nicht wissen, dass sie an der Straftat beteiligt sind. Seit letzter Woche stehen drei Menschen vor Gericht, die GPS-Tracker in die Post gegeben haben, um den Postweg, so ist der Vorwurf, in die Ukraine ausfindig zu machen. Im Grunde ist ein Versand vom GPS-Tracker jetzt kein Drama, aber wenn man weiß, was der Hintergrund ist, ist natürlich eine andere Sache und die werden sich jetzt vor Gericht verantworten müssen. Also man muss auch davon ausgehen, als Unternehmen zum Beispiel, dass Schwachstellen auch bekannt gegeben werden, weil ein Mitarbeiter zum Beispiel diese Informationen weitergibt. Und Aussperrung von außen haben wir natürlich Riesenherausforderungen mit Drohnen. Wir haben die Drohnen seit Beginn der Ausbildung der ukrainischen Streitkräfteangehörige. Am Anfang diese Einfachdrohnen, die Bilder oder Fotos machen können, die man auch in jedem Elektro-Großmarkt bekommt. Dann sind kurze Zeit später Drohnenschwärme gemeldet worden mit Mutterdrohnen und bis zu 20 Tochterdrohnen, die auch spezielle Fähigkeiten rausbringen. Zum Beispiel ein GSM-Netz nachgebildet haben, wo sich die Handys der ukrainischen Streitkräfteangehörige eingemeldet haben, wo dann innerhalb von Sekunden Social-Media-Profile manipuliert worden sind, von Aussagen, dass der Vater in Deutschland beim Verkehrsunfall getötet worden ist oder die Familie in der Ukraine im Zuge von einem Raketenangriff. Und man kann sich vorstellen, wie erheblich das auf die Motivation der Soldatinnen und Soldaten, die hier in Deutschland in der Ausbildung sind, oder auf die Familien dann auswirkt. Mittlerweile sehen wir die Drohnen über kritischer Infrastruktur, Chemieparks, Offshore-Windanlagen, Flughäfen, ja, der letzte große, der 3. Oktober in München, ja, der zu Ausfall von Flügen geführt hat, zu Schließen von Flughäfen mit den Auswirkungen wirtschaftlicher Art. Selbstverständlich, der Aufwand ist halt riesengroß. Aber auch, und das merkt man in Social Media, dass die Stimmung kippt, ne? Dass die Stimmung immer weiter aufwiegelt nach der Frage, warum komme ich jetzt nicht am Feiertag zu meiner Familie oder warum kann ich in meinem Verein nicht irgendwo hinfliegen? Ja, warum schafft es der Staat nicht, diese eine Drohne abzuschießen, ja, damit ich mein Leben habe? Und genau da wird hybride Bedrohung. Ja, und wir wissen es heute nicht, wo es war, und das ist die Herausforderung. Und vierte, letzte Bedrohung ist die Sabotage. Auch das sehen wir ganz viel. Nord Stream 1 und 2 sind Beispiele relativ am Anfang. Wir sehen es heute mit Anschlägen auf die Bahn. Ja, Berliner Stromversorgung hatten wir jetzt vor ein paar Tagen auch wiederholt schon mal. Also wo man auch die Frage stellt, welche Auswirkungen hat das in diesem Bereich mit dabei? So, und diese vier Bedrohungslagen, das ist das, was wir heute schon sehen, die man beliebig steigern kann, wo man auch kreativ Dinge vermischen kann. Auch das ist natürlich nicht auszuschließen. Und darauf müssen wir halt uns einstellen. Es ist eben nicht der klassische Krieg in Deutschland, den wir haben. Also das, was wir früher im Kalten Krieg zu erwarten hatten, das war, wir haben es ja in der Taktik genannt, die Panzerschlacht in der norddeutschen Tiefebene. Ja, das ist kein Szenario, was wir haben, weil wir haben ganz starke Partner an der Ostflanke, die dort auch natürlich ihre militärische Verteidigung entsprechend stärken und im NATO-Verteidigungsbündnis eingebunden sind. Und wir sind im rückwärtigen Raum. Ja, das heißt, wir können uns nicht zurücklehnen, weil diese hybriden Bedrohungen sind da und die werden sich mit Sicherheit steigern. Und darauf müssen wir vorbereiten, und zwar Staat, Wirtschaft und Gesellschaft im Zuge der Resilienz. Jetzt kommt es zum O-Plan. Also das ist also eine Bedrohungslage, die für zivil und militärisch beide gilt. Und wir haben dann natürlich die Ableitung gemacht für den O-Plan. Was heißt das in Deutschland? Was ist das für ein militärischer Auftrag? Und da müssen wir mal kurz in die NATO-Verteidigungsplanung reingucken, die seit 2023 beim Gipfel von Vilnius endorsiert worden ist und eine Verteidigungsplanung entlang der Ostflanke von Finnland bis zur Türkei vorhanden ist. In drei Regionalpläne aufgeteilt. Die Nationen können sich einwählen, in welchen Regionalplan sie sich beteiligen wollen. Wir haben das gemacht für den Regionalplan Center, der die baltische Staaten und Polen umfasst. Und das ist auch der Grund, warum wir seit Jahren, seit dem Gipfel von Wales 2014 zugesagt haben, auch Kräfte nach Litauen zu bringen. Derzeit ja in der Battle Group, etwa 650 Kräfte, wächst derzeit auf etwa 5000, die sogenannte Litauen-Brigade. Aber der Beitrag Deutschlands an der NATO-Verteidigungsplanung sind insgesamt 35.000 Soldatinnen und Soldatinnen. Das heißt, für den Fall, dass die NATO-Kräfte an der Ostflanke braucht, wird auch Deutschland um die 30.000 noch dahin verlegen müssen, wenn die Brigade mal aufgestellt worden ist. Und so machen es auch alle Nationen in dem Bereich. Und wir gucken halt auf baltische Staaten, Polen. Warum? Baltische Staaten haben laut Russland kein Existenzrecht, waren angeblich schon immer Teil des Russischen Reiches. Ja, die Narrative sind halt da. Und Narrative heißt nicht, weil sie wahr sind, sondern Narrative, weil sie immer wieder erzählt werden, bis der eine oder andere vielleicht dann doch dran glaubt. Und wir haben natürlich mit Kaliningrad eine russische Exklave ohne Landanbindung an Belarus oder Russland mit einem kleinen Gap, das Solbalki-Gap zwischen Polen und Litauen, 70 Kilometer, mit der ich jetzt keine riesen Herausforderung, wo klar ist, wenn dieses Solbalki-Gap geschlossen werden würde, dass wir dann den Landweg zwischen Polen und den baltischen Staaten verlieren würden. Es wäre natürlich ungleich schwieriger, dann diese baltischen Staaten wieder militärisch zurückzukriegen. Vielleicht da noch ein Seitenhieb, wenn man auf die Europakarte jetzt schaut, sieht man auch, wie strategisch wichtig der Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO ist, weil man dann natürlich im Ostseeraum dort eine Gegenküste mit hat. Wie kommen die Kräfte dahin, die dort nicht stationiert sind? Also andere Nationen wie Deutschland werden auch Kräfte dahin verlegen, so die Zusagen. In den nordosteuropäischen Raum werden viele nördlich der Alpen durchgehen. Klar, die Schweiz ist neutral, Österreich ist nicht Mitglied der NATO. Wenn man nach Norden mal reinschaut, dort ist die Ostsee. Die Ostsee ist kein klassisches Marinemanövergebiet, wo Schiffe so kreuz und quer fahren können, sondern unsere Marineleute sagen, das ist eher eine überflutete Wiese mit wenigen Fahrgassen. Und wenn man mal das zivile Schiffsradar sieht, dann sieht man die Schiffe wirklich aufgereiht wie eine Perlkette vom Skagerrak bis zum finnischen Meerbusen. Heißt aber auch, das kann man relativ einfach sperren. Und dazu brauche ich noch nicht mal militärische Mittel, sondern man kann sich vorstellen, im Zuge der hybriden Bedrohung, dass dort ein Schiff vielleicht der Schattenflotte unter der Flagge von Panama oder wem auch immer quergelegt wird, versenkt wird und damit werden der Fahrgassen natürlich deutlich eingeschränkt. Und welche Auswirkungen das hat, haben wir gesehen, als das Frachtschicht im Schiff im Suezkanal quergelegen ist, ja, dass dort halt kein Durchkommen mehr dabei ist und eine wesentliche Verlegung dann stattfindet. Und entsprechend ist es so, dass die Kräfte zwischen Ostsee und Alpen durchgehen, in der Spitze bis zu 800.000, also vergleichbar Frankfurt am Main, die dann durch Deutschland durchgehen werden. Und mit der NATO-Strategie, die neu ist, die heißt Abschreckung und Verteidigung, also Deterrence and Defense, muss man davon ausgehen, dass diese Kräfteverlegung relativ früh kommen. Wenn Sie mal den NATO-Generalsekretär hören, der sagt immer, wir verteidigen jeden Quadratzentimeter des NATO-Bündnisgebietes. Das heißt, was man nicht machen wird, ist, Kräfte, Russland, Belarus oder wer immer sich bemüht, sich dann anzugreifen, in das Land reinzulassen, ins Bündnisgebiet und dann wieder rauszudrängen. Das war ja so die Strategie des Kalten Krieges, sondern an der Grenze diese Kräfte nicht zum Einsatz kommen zu lassen. Besser noch, so abzuschrecken, mit so viel Kräften an der Grenze Stärke zu zeigen, dass ein möglicher Gegner gar nicht erst angreift. Darum geht's. Heißt aber auch, diese Kräfte müssen relativ früh da rein. Also wenn Indikatoren da sind und da sind halt die Dienste gefordert, dass möglicherweise ein Angriff bevorsteht, müssen diese Kräfte hinverlegt werden. So, vor jeder militärischen Auseinandersetzung heißt aber zurückgerechnet, bei uns wird mit hoher Wahrscheinlichkeit noch lange der Friedenszustand herrschen. Also wir werden nicht in Spannungsfall reinkommen, wir werden es nicht in Verteidigungsfall reinkommen, weil der bewaffnete Angriff auf Deutschland fehlt. Das heißt, wir machen das alles unter Friedensbedingungen, wo der Bund in Deutschland kaum Kompetenzen hat, die Bundeswehr keine exekutiven Kompetenzen hat, sondern alles auf den Ländern und auf dem Zivilbehörden erlastet. Das sind wesentliche Folgen daraus, die wir natürlich auch im O-Plan mit dabei haben. Und der O-Plan schaut, wie kommen 800.000 Kräfte durch Deutschland über alle Verkehrsträger, also Lufttransport, Seetransport, Binnentransport, Schiene, Straße und bei Straße ganz viel auf Schwerlasttransporter, ganz viel auch auf Eigenmarsch, sogenannte Konvois, die dann unterstützt werden muss. Und mit der Annahme des NATO-Vertrages hat sich Deutschland auch verpflichtet im Zuge des sogenannten Host Nation Supports, also wo Deutschland als Host Nation, als Gast fungiert, auch diese Unterstützung zu leisten. Und gerade Konvois, ich vergleiche es immer ganz gerne mit einem vollbesetzten PKW mit einem Wohnanhänger, da würden sie auch nicht von der holländischen Grenze zur polnischen Grenze in einem Zug durchfahren, sondern sie halten mal an zum Tanken, vielleicht nachher am Öl gucken, essen, trinken, Kinder bespaßen, mal auf Toilette gehen, vielleicht keine kleine medizinische Versorgung, Pflaster irgendwo draufkleben. Oder wenn es zu lang wird, auch eine Nacht übernachten. Da fahren sie zum Autohof, zu Tang und Rast oder wohin auch immer. Und wir verfolgen dasselbe Konzept. Wir brauchen auch die Versorgung. Wir nennen das aber nicht Tang und Rast, sondern Convoy Support Center, die militärisch betrieben sind. Mit der Besonderheit natürlich, dass dort eine Bewachung stattfinden muss, eine Absicherung, weil hybride Bedrohung natürlich gegen diesen Aufmarsch wirkt. Ja, als Gegner würde ich alles versuchen, den Aufmarsch zu verzögern oder ganz zum Stehen zu bringen. Strategisch gesehen natürlich eine wesentliche Aufgabe. Und wir nutzen dazu die Heimatschutzkräfte, um diese Absicherung sicherzustellen. Und wir brauchen in der Besonderheit zum Vergleich zu dem Wohnanhänger, der durch Deutschland bewegt wird, auch polizeiliche Unterstützung für Verkehrslenkung, Verkehrsunterstützung, weil, und das ist die Besonderheit im Frieden, die Bundeswehr keine hoheitlichen Zwangs- und Eingriffsbefugnisse hat, was nicht durch sage ich keine Polizeirechte. Das heißt, wir müssen da Polizeien, Bundesamt für Logistik und Mobilität oder vergleichbare Institutionen benutzen, um das zu machen. Und das beschreibt der OPLAN. Also der OPLAN beschreibt die Bedrohungslage, beschreibt die Ableitung aus der NATO-Verteidigungsplanung, was heißt das für Deutschland und benennt die Bedarfe, die wir von der zivilen Seite brauchen. Wir haben übrigens auch konzeptionell einen Anker in die zivile Verteidigung. Da gibt es eine Konzeption zivile Verteidigung, dem Ansatz Gesamtverteidigung folgen mit militärischer Verteidigung und ziviler Verteidigung. Und die zivile Verteidigung basiert auf vier Säulen. Das ist Aufrechterhalten der Staats- und Regierungsfunktionen, der Zivilschutz, die Versorgung der Bevölkerung und die Unterstützung der Streitkräfte. Also wird die zivile Seite über diese Konzeption in diese Gesamtverteidigung eingebunden. Und genau diese Schnittstelle heißt zivil-militärische Zusammenarbeit. Das ist unsere Aufgabe, das zu organisieren, das zu machen.
Jetzt ist ja so, wenn Sie beispielsweise diese ganzen Pläne entwickeln und natürlich auch so Aufmarschwege ausloten und teilweise dann jetzt vielleicht auch durch Verstärkung von Brücken oder überhaupt mal Reparation von Brücken und so weiter in irgendeiner Form ja auch nicht geheim halten können, dann schreibt man das alles in diese Pläne rein und es gibt ja auch für verschiedene andere Staaten eine Militärdoktrin. Jetzt einfach mal die Frage, wenn man diese ganzen Pläne schreibt und da auch einen Stempel drauf macht, sei es jetzt Secret, Top Secret, NATO Top Secret, spielt ja keine Rolle, dann haben ja auch die anderen Seiten, Agenten und Dienste und so und irgendeiner kriegt diesen Plan immer an die Hand. Man kriegt das ja auch immer wieder mit, wenn es dann beispielsweise in renommierten, Zeitschriften hier Spiegel oder Fokus wieder heißt, ja, uns sind da Unterlagen zugespielt worden. Das heißt, wie stellt man sich der Herausforderung, auf der einen Seite das alles planen zu wollen, um einfach an dem Tag X nicht erst mit dem Denkprozess zu beginnen, die Verantwortlichkeiten zu definieren und dann irgendwie die ganzen Kräfte sozusagen im Zuruf zu steuern und gleichzeitig aber dieser Transparenz, die man ja nicht unbedingt allen offenlegen möchte, zu begegnen? Also wie geht man damit intern um?
Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Der OPLAN selber ist ja geheim eingestuft. Das heißt, nur das Personal, was geheim befähigt ist, hat dort Zugriff draus. Gibt auch im Prinzip heißt Need to Know, also nur die auch damit befasst werden sollen, ist so keine Lektüre für den, der das interessiert. Wir haben den OPLAN Deutschland auch tatsächlich in Räumen geschrieben, die für geheim zugelassen sind, mit Personal, was für geheim zugelassen sind, inklusive auch der zivilen Seite. Also die Länder waren beteiligt, Bundesbehörden waren beteiligt, andere Ressorts waren beteiligt, sodass dieser der Plan in Gänze geheim dargelegt hat, etwa 1000 Seiten und beschreibt halt detailliert die Verlegung. Jetzt kam natürlich immer der Ruf, weil natürlich ist so, dass je weiter man zum Beispiel in der Verwaltungsstruktur nach unten geht, auf Landkreise oder auf Kommunen, dass da wenig Personal ist, welches geheim dann eingestuft werden kann oder ermächtigt ist, so nennt man das, sodass im Dezember ein Pro-Plan nochmal herabgestuft an diese Behörden ausgegeben worden ist, der in den untersten Verschlusssachengrad eingestuft worden ist, also VSNFD, nur für den Dienst gebraucht, also immer noch eine Einstufung, der aber da gut viel, viel einfacher handhabbar ist und auch von Behördenpersonal zu nutzen ist. Da stehen natürlich nicht diese Geheimnisse mit drin, die man hat. Jetzt mal ganz ehrlich, die Infrastruktur ist, wie sie ist. Durch den OPLAN Deutschland, wenn der ausgerufen wird, ja, es geht nach ein paar Tagen los, auch ein halbes Jahr, wird man nicht nach 5 Tagen 5 neue Brücken über Rhein, Elbe oder die Oder haben, sondern die Infrastruktur ist mal, wie sie ist. Wichtig ist dabei, dass natürlich auch ein möglicher Gegner weiß, wenn er auf die Deutschlandkarte guckt, wo sind die großen leistungsfähigen Straßen, die vom Westen nach Osten gehen, weil die werden sie nicht verstecken können. Wichtig ist, dass wir dort so Notfallplanung auch haben und da sind wir jetzt gerade dran, dass zum Beispiel, wenn ein Convoy Support Center nicht anfahrbar ist, weil ein Gegner es schafft, Tausende von Menschen auf eine Straße zu bewegen, die dann leistungsfähige Straße blockieren oder vielleicht eine Brücke sabotiert. Ja, manchmal fallen ja Brücken zusammen, ohne dass da was drüber fährt. Also der Zustand der Infrastruktur ist, wie er ist. Ja, dass wir dort Ausweichwege haben und dass wir dann auch mit Kommunen oder Landkreisen, das machen wir über die Länder, auch uns solche Ausweich- oder Notfallplanungen auch dann zusichern. Ne? Dass wir eine Ausweichinfrastruktur haben, dass wir dann wissen, wer diese dann betreibt. Ja, wir haben für die Masse der Convoy Support Center entweder eigene Fähigkeiten über unsere Wehrverwaltung oder die Leistungen sind auch ausgeschrieben worden. Es hat ein Unternehmen, die für 2 Jahre gewonnen und wird uns die vertraglich bereitstellen. Ja, und in der Notfahrplanung müssen wir mal gucken, dass wir die Infrastruktur von heute befähigen, diese Konvois aufzunehmen, dann vielleicht für 2, 3 Tage andere Kräfte haben, wie zum Beispiel Hilfsorganisationen oder lokale Unternehmen, die uns da unterstützen, bevor es dann wieder übergeben wird an die Wehrverwaltung und an den zivilen Vertragsnehmer. Das ist so der nächste Schritt. Aber Sie haben da vollkommen recht. Diese Einstufung selber, die wir haben, das hat natürlich große Hürden, aber es wäre natürlich fatal, unsere Verteidigungsplanung zum Beispiel veröffentlichen, dass da auch jeder, der uns was Böses will, dort mitmachen. Und mal ganz ehrlich, wenn man jetzt ins Internet reinguckt, wir haben ja über Transparenzpflichten so viele Informationen mit drinne und die letzten Anschläge auf die Stromversorgung in Berlin und Umgebung waren ja auch relativ einfach erkundbar, weil diese Schwachstellen im Internet drin ist. Ja, das war mal so die Zeit der Nullerjahre, wo eine EU-Richtlinie umgesetzt worden sind und diese Informationen sind da und können auch gegen uns verwendet werden. Ich komme wieder zu unbeschwerte Zeit, aber ja, die sind vorbei. Hybride Bedrohung ist da und werden gnadenlos ausgenutzt.
Jetzt als Laie, wir müssen mal gucken, wie Sie darauf antworten können, ohne dass das jetzt eventuell Schwierigkeiten auslöst, vielleicht wegen Geheimhaltung oder vielleicht wegen irgendwelcher politischen Situationen. Aber jetzt als Laie lese ich, meinetwegen, ein Flugbetrieb wird gestört, weil da eine Drohne rumschwirrt und man nicht genau weiß, wo es ist. Und dann stellt sich ja für mich als ganz normaler Bürger dieses Landes die Frage, warum geht nicht einer hin und schießt die Drohne einfach ab? Was ist da so ein bisschen die Rechtslage und die Problematik drumherum, dass da einfach diese Ausfälle teilweise über Stunden stattfinden. Man weiß auch grob, wodurch die verursacht werden. Man hätte technische Mittel, um das zu stoppen, aber vielleicht fehlt die juristische Handhabe. Was ist der Hintergrund?
Ja, die Diskussion ist ja entbrannt, als die Drohne in München am 3. Oktober gesichtet worden ist. Hier hat man gesehen, die Frage, wer ist dafür zuständig? Also ich glaube, die Bundesregierung hat ja relativ schnell reagiert, denn das BMI ja das Drohnenabwehrzentrum jetzt aufgebaut hat, wo man auch die Rechtsgrundlage schaffen wird, dass die Bundeswehr auch da im Rahmen der Amtshilfe unterstützen kann. Das war zu der Zeit noch nicht machbar. Wie gesagt, wir haben Frieden, keine hoheitlichen Zwangs- und Einkürzungsbefugnis, können es machen. Wir können das nur bei den einen machen. Wesentlich sind aber die Fragen, haben wir denn dort die Möglichkeiten, diese Drohnen wirksam zu bekämpfen und ist es opportun, das zu machen? Die Entwicklung der Drohnen ist deutlich schneller als die Entwicklung der Gegenmaßnahmen. Also am Anfang war das so, als die ersten Drohnen kamen, haben wir vom BMVG einen Auftrag bekommen, Dinge zu beschaffen, die diese Drohnen dann bekämpften. Das waren Geräte, die Signale ausschalten oder aussenden, die einmal wirken auf die Drohnenfunkverbindung zwischen Drohnenpilot und Drohne und zum Anmaß Störung des GPS. Bei der Störung des GPS übrigens die Besonderheit, man kann das nicht nur gegen die Drohne stören, sondern wenn im Umkreis zum Beispiel Geldautomaten sind, die über GPS gesichert gesteuert werden, wird der Ausfall auch zu erheblichen Schäden führen. Das heißt, man muss das genau bewerten, ob es opportun ist, das zu machen. Die heutigen Drohnen fliegen mit 5G, also sie brauchen gar keine Funkverbindung mehr und die fliegen auch nicht mehr mit GPS, sondern die fliegen mit Google Maps und einer KI hinterlegt. Das heißt, diese Technik gilt nur noch für einen ganz kleinen Anteil. Wir haben es in der Bundeswehr entschieden, für einen Mix an Gegenmaßnahmen dort zu treffen. Und trotzdem wird man immer wieder gut bewerten müssen, ist es jetzt gut und richtig, eine Drohne dann jetzt abzuschießen. Und beim Flughafen muss man sich selber überlegen, wenn dort eine Drohne unterwegs ist, die 2, 3 Meter Spannweite hat, macht es Sinn, die abzuschießen, wo die Gefahr besteht, dass die in ein Flugzeug reinfliegt, in eine Wartehalle, das Umspannwerk des Flughafens. Oder kann man die, ich sag mal, begleiten oder sind die Wirkmittel, die man dafür auch braucht, überhaupt zeitgerecht da? Also diese einfache Aussage, lassen wir abschießen, ja, das ist relativ trivial. Ich meine, die Rechtsgrundlagen werden geschaffen, die Mittel werden geschafft und trotzdem ist man immer gut beraten, eine gute Lagebewertung zu machen, ob Kollateralschäden dort zu erwarten sind oder nicht und dann immer eine Einzelfallbewertung machen, das heißt. Ich glaube, viele Drohnen sind mittlerweile gut zu detektieren, also die Detektionsmittel sind da, sodass man ein gutes Lagebild hat. Ich glaube auch mittlerweile ist die Sensibilität auch da, also die Meldungen werden mehr, möglicherweise die mehr, weil mehr sensibilisiert worden ist, die Leute das melden, ohne dass de facto mehr Fälle vortreten, das ist schwer zu differenzieren. Aber die Bekämpfung von Drohnen, wie gesagt, das wird immer eine Herausforderung bleiben, weil man auch sauber abwägen muss, ob es opportun ist oder nicht.
Ja, an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für diese detaillierten Einblicke, weil tatsächlich ist ja so, die öffentliche Presse häufig, die ja irgendwie versucht, die Stimmung im Land auch ein bisschen zu beeinflussen, vielleicht sogar zu lenken, die arbeitet ja auch gerne mit diesen Pauschalaussagen. Und Sie haben ja jetzt mal eben definiert, dass Abschießen alleine eben nicht immer eine Lösung ist, weil es geht nicht nur darum, dass ich einen finde, der zielen und treffen kann, sondern der vielleicht auch tatsächlich mal bedenkt, was passiert eigentlich, wenn das Ding runterfällt. Das ist ja im Prinzip übertragen auf ein ganz anderes Szenario, die gleiche Problematik, die ich ganz früher im Wachdienst hatte, wenn es dann hieß, du musst jetzt hier heute Nacht Streife laufen und wenn da einer im Baum ist, dann musst du da handhaben, wo ich dann denke, gut, solange der da oben im Baum sitzt, weiß ich nicht, ob eine Kugel eine angebrachte Maßnahme ist, weil vielleicht lasse ich den da einfach sitzen und wir warten mal, ob sich das nicht anders lösen lässt. Das ist ja im Prinzip diese zusätzliche Perspektive, die in dieser öffentlichen Diskussion, die ja teilweise auch im Schlagzeilenformat, ne, Drohne legt Flughafen lahm, gar nicht stattfindet, weshalb ich das super finde, dass Sie da einfach mal Einblicke geben, die der ein oder andere vielleicht so gar nicht hat. Wenn wir über vielleicht aber auch, nennen wir es mal Aufrüstung im Sinne von, wir stellen beispielsweise Abwehrmaßnahmen in Form von, also in der Nähe von kritischer Infrastruktur zur Verfügung. Man könnte die ja zumindest da mal positionieren, damit man das überhaupt verfügbar hat, wenn man es dann braucht. Wir könnten verschiedene andere Sachen machen. Wir sind im Moment dabei, Truppentransporte in Deutschland immer wieder auf den Weg zu bringen. Wir gehen wieder auf Übungsplätze. Wir machen beispielsweise auch irgendwie mehr. Ich habe zumindest das Gefühl, wir machen mehr Tag der offenen Tür, um den Leuten einfach auch einen Blick hinter die Kulisse zu gewähren. Und das ist ja auch einfach sehr förderlich. Gleichzeitig denke ich, dass wir in Deutschland immer noch ein Identitätsproblem haben. Ich habe jetzt eine kleine Randgeschichte. Gestern Abend, mein Sohn hat ein paar Muffins gegessen. Da stecken ja, vielleicht haben sie selber Kinder, so kleine Fähnchen manchmal drin. Und da er gleichzeitig am Kamin gezündelt hat, war er, als er fertig war mit den Muffins, dann motiviert, diese kleinen Fähnchen, die ja aus Papier bestehen, im Prinzip anzuzünden und da reinzuschmeißen. Und ich sah das, als er plötzlich eine kleine Deutschlandfahne in der Hand hatte und dieses Feuerzeug. Und darüber haben wir dann ein Gespräch geführt, dass wir keine Fahne verbrennen. Ja, wir haben über nationale Identität und Respekt vor Fahne gesprochen. Wenn wir das übertragen auf die Gesamtgesellschaft, ich habe manchmal das Gefühl, ein Großteil, gerade derer, die nicht gedient haben, hat einen relativ skeptischen Blick auf die Bundeswehr, teilweise auch einfach ablehnend und gleichzeitig, glaube ich, am Tag X, wenn man merkt, man braucht die, hofft man, dass die einem sozusagen den Popo retten. Und da gibt's aber auch aus meiner Sicht eine gewisse Weiterentwicklung, dass sich immer mehr Leute doch nochmal der Sache bewusst werden, dass das nicht einfach nur eine kleine professionelle Pfadfindertruppe ist, die einfach da ein bisschen rumspielt, sondern dass die auch wirklich eine Aufgabe hat und am Ende des Tages auch einfach Landesverteidigung wirklich wichtig ist. Was nehmen Sie da auf der professionellen Ebene wahr? Welche Art von Widerständen oder vielleicht auch welche Art von Veränderungen im Zuge der Akzeptanz, der Offenheit, der Zusammenarbeit und der Bereitschaft zur Zusammenarbeit? Wie würden Sie die Situation beschreiben?
Ich glaube, da gibt es schon eine Entwicklung. Also erstmal ist gut, wenn Sie Ihren Sohn da auch belehren oder ziehen, dass Flaggen verbrennen keine gute Idee sind. Also da, glaube ich, können Sie auch viele mal Scheibe abschneiden. Nein, also ich glaube, wir kommen schon in einer deutlichen Lageänderung. Irgendwann Bundespräsident hat mal gesagt, das freundlich Desinteresse, ja, was Bundeswehr besteht. Das war das, was ich anfangs beschrieben habe. Ja, die Sicherheit war outgesourced, die Bundeswehr ist irgendwo im Auslandseinsatz. Und diese Berührungspunkte ins Inland waren ja kaum da. Ja, also am Flughafen ist die eine Maschine am Abfluggate nach Afghanistan geflogen und nebenan ist der Kegelverein nach Mallorca geflogen. Jetzt mal ein bisschen pauschal dargestellt, aber das zeichnet ja diese Lage jetzt aus. Ich glaube, dass die letzten Amtshilfeeinsätze deutlich zum Renommee der Bundeswehr beigetragen haben. Das lässt sich auch ableiten über Studien. Ich glaube, die Bundeswehr hat da deutlich gezeigt, dass sie ein verlässlicher Partner ist und gerade bei solchen Lagen unterstützt oder auch bei wetterinduzierten Großereignissen. Die A-Flut, wie gesagt, ist ja größer gewesen als Ahrtal, war da so ein Beispiel, wo ich selber, ich komme gebürtig aus dem Kreis Ahrweiler, schon gesehen habe, was die Bundeswehr da an Renommee dann auch gewonnen hat, als zu verlässlicher Partner, das ist ja der Punkt, aber auch als der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine gestartet ist, hat man gesehen, welche Bedeutung die Streitkräfte auch haben. Eben nicht, dass so ist. Wir hatten ja damals noch den Amtshilfeeinsatz, da sind ganz, ganz viele Amtshilfeempfänger, Antragsteller zu uns gekommen und haben gesagt, so Achtung, ihr habt jetzt andere Sorgen, wir beenden den Amtshilfeantrag, damit ihr eure Aufgabe machen könnt. Also dieses Renommee ist schon da. Und ich selber war in der Vorverwendung in Nienburg beim Maltenisch Semi Command. Dort haben wir viele ausgebildet aus dem Heimatschutz, der ja deutlich aufwächst. Habe auch da viele Gespräche geführt. Und ganz hängen geblieben ist ein 58-jähriger Heimatschützer, der sich da ausbilden lassen hat. Das war nur so am Anfang eine Woche Präsenz, dann über Fernlehre, dann am Abschluss eine Woche Präsenz in der Abschlussübung, ja, draußen im Gelände. Das war wirklich ein Mensch, der in der Führungsverantwortung stand. Ich sage, sagen wir, was hat sie denn motiviert, das zu machen? Und er sagte zu mir, als ich 18 war, habe ich verweigert, weil ich es nicht eingesehen habe. Irgendwann habe ich gesehen, so, jetzt ist doch eine Lageänderung, wo ich was für mein Land tun muss. Ja, also sehr ethisch, kennen wir eigentlich auch nur aus amerikanischen Filmen. Er hat sich überlegt, ob er in eine Hilfsorganisation eintritt. Das war ihm aber nicht so seine Sache und sagt, Mensch, mit dem Heimatschutz, ich möchte meine Heimat schützen. Ist genau das erreicht worden, was er auch machen möchte. Hat sich da engagiert und musste da mit 58 nochmal im Alarmposten sitzen und hier lange mal aufsagen. Also das war schon ganz erschreckend. Das ist aber das, wo die Entwicklung bei vielen dann hingeht. Und aus meiner Sicht ist vollkommen egal, ob die Angehörigen jetzt oder die das möchten, in die Reserve der Bundeswehr eintreten oder aktiv reingehen. Oder wenn sie jetzt im Lohn und Brot stehen, sich im Ehrenamt engagieren. Ich meine, das ist ja auch Kit in der Gesellschaft. Ne? Ich bin selber in der Feuerwehr geworden. Das ist schon wichtig, ne? Dass wir dort auch den Beitrag haben, weil Gesamtverteidigung folgend haben wir militärische Verteidigung und zivile Verteidigung. Und die zivile Verteidigung muss auch ausgebildet werden. Und dafür brauchen wir diese Hilfsorganisation. Also das, von der war das gut. Und letzter Gedankensplitter, ich war mal in Hamburg auf einem Austausch mit einer Aktiengesellschaft über Gesamtverteidigung. Die haben die Frage mit uns diskutiert, welche Rolle spielt das Unternehmen im Rahmen der Gesamtverteidigung? Wie kann das Unternehmen resilient werden? War dann abends im Hotel und da sagt ein wirklich ein sympathischer junger Mann, weil ich in Uniform da war, sagt er so, Mensch, danke für Ihren Dienst. Habe ich noch nie gehört. Fand ich total gut. Wir kamen auch ins Gespräch. Also diese Reflektiertheit der jungen Leute oder bei Vorträgen in Universitäten, merkt man schon, das Thema wird ernst genommen. Und das ist halt ganz wichtig, in den Austausch zu gehen. Deshalb machen wir das auch, dass wir, wenn wir angefragt werden, auch Vorträge machen, Workshops, Diskussionen, manchmal 5-mal in der Woche, ja, mit dem Preis, dass meine Leute in der Abteilung schon Bilder aufstellen, weil ich nie da bin. Aber im Endeffekt lohnt sich, das Ganze zu machen. General Bodemann ist viel unterwegs. Die Landeskommandos machen da ganz viele. Der Oberland Deutschland wird so wie so ein Katalysator, dieses Thema auch in die Breite zu bringen. Und das ist wichtig. Und das kann im Endeffekt auch eine Auswirkung haben auf den Gedanken der Gesamtverteidigung, dass wir auch Resilienzsplitter oder Resilienzen dann bilden von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Im Endeffekt dreht sich da immer drum, wie wir denn dort auch zivil vorbereitet sind.
Ja, also an dieser Stelle auch von mir, vielleicht stellvertretend für den einen oder anderen, der das mit mir schon mal besprochen hat, danke dafür dieses Engagement, weil ich hatte jetzt letztes Jahr in Österreich eine Veranstaltung gemacht mit 40 Unternehmern, die alle auch sehr respektable Firmen und damit ja auch viele Mitarbeiter und damit auch in Summe eine Menge Menschen führen. Und da hatte ich tatsächlich auch einen Oberst von der Bundeswehr als Referenten gewinnen können. Der konnte aufgrund der Auslandstagungsorte natürlich nicht in Uniform kommen, aber das war ja das einzige Hemmnis. Der hat danach wirklich auch mal referiert über Führungsstrukturen, über Zusammenhalt und Zielsetzung und wie man jedem den Teilbeitrag für seine Gesamtmission und so weiter vor Augen führen muss. Es war wahnsinnig spannend und stieß auf so viel positives Feedback, dass ich also aktiv gebeten wurde, diese Kontakte, die ich da teilweise dann habe, doch auch nochmal immer wieder auch zu ermöglichen, weil ich auch feststelle, dass Leute, die damals also auch mir gegenüber gesagt haben, ich hatte keinen Bock auf Bundeswehr, das war mir zu blöde oder was auch immer, die jetzt plötzlich sagen, ich glaube, ich wäre da besser mal hingegangen, weil ich hätte da doch einiges gelernt. Und auch wenn wir jetzt aktuell ja die Freiwilligkeit im Raum stehen haben, mein Sohn ist 7. Insofern ist auch das mit der Fahne noch nicht ganz so kritisch. Man muss dieses Gespräch irgendwann mal führen. Ich glaube, das war auch jetzt nur einmal nötig, aber man muss es ja irgendwann mal führen. Fakt ist aber, dass ich auch meiner Frau gegenüber, die natürlich als Mama auch das Ganze aus einem anderen Blickwinkel sieht, so wie auch meine Mama das aus einem anderen Blickwinkel gesehen hat, als ich mich für die Bundeswehr damals gemeldet habe. Mein Vater war Oberst, der war etwas offener. Aber da war die Situation halt auch so, dass ich gesagt habe, wenn ich sie Gelegenheit gibt, möchte ich, dass der Jonathan später auch mal zumindest so eine Grundwehrdienstzeit macht, weil ich einfach glaube, dass das für die Weiterentwicklung von Menschen extrem förderlich ist, auch wenn man nachher sagt, da will ich nicht bleiben, weil das für mich vielleicht keine Lebensaufgabe ist, aber ich glaube, dass man das, was man da über Kameradschaft, über Pflichterfüllung, über auch mal Disziplin und so weiter lernt, das ist einfach ein Wert, der ein super Fundament fürs ganze Leben ausmacht. Und wenn ich heute so Geschichten erzähle, auch über meine Zeit beim Bund, dann sagen die Leute immer, ach krass, da wäre ich gern dabei gewesen. Ich habe immer gedacht, ihr geht immer nur in den Wald und ballert einfach nur in der Gegend rum. Da habe ich gesagt, das Schießen ist eigentlich der kleinste Teil bei dem Ganzen und häufig auch der unspektakulärste. Gerade so dieses Zwischenmenschliche und auch wenn sie von Alarmposten sprechen, selbst so eine in Anführungsstrichen Biwak-Übung, wo man ja jetzt sagen würde, auf nationale Tragweite hochgehen, ist es ja nicht so groß gedacht. Es ist ja doch eine sehr transformative Erfahrung, wenn man mal da mitten in der Nacht plötzlich eine Explosion hört und dann mal einfach raus muss und dann wirklich ja auch unter Übungsszenarien trainiert wird, die sehr realitätsnah sind, wo man denkt, wow, hier möchte ich aber auch nicht wochenlang liegen und das Ganze so erleben. Machen wir mal kurz einen Sprung, weil mein Sohn und ich führen oft solche Gespräche. Also wie gesagt, er ist 7, er ist ein Junge und er hat halt einen Papa, der für sowas offen ist und ich mache gerne Ausflüge mit ihm. Wir waren im Hürtgenwald, wir waren im Atlantikwall in Dänemark, wir waren in der Normandie, wir machen jetzt den Sprung nach Bordeaux und gucken uns dann da die U-Boot-Bunker an. Mama nehmen wir bei sowas nicht mit, weil Mama ist der Meinung, jeder Bunker sieht gleich aus und am zweiten haben wir dann Diskussion, ob wir nicht was anderes machen können, während mein Sohn immer sagt, lass uns da noch reingehen und können wir hier noch anhalten und hast du eine Taschenlampe dabei und deshalb machen wir da so Männerausflüge. Jetzt bin ich mit meinem Sohn da also öfter unterwegs und er hat mich zum Beispiel gefragt, Papa, wo sind denn eigentlich die ganzen Bunker hier? Also jetzt in Deutschland. Und dann sage ich, na, wir haben da eigentlich nicht mehr so viele von. Die noch stehen, haben wir nicht weggemacht, weil wir die nicht weggekriegt haben. Aber der ganze Bedrohungsfall hat sich einfach verändert, dass die alle hier rumlaufen und wir uns da in irgendeinem Häuserkampf hier in unserer Straße oder in unserer Stadt Köln oder so weiter da verschanzen müssen, ist jetzt aus meiner Sicht nicht so wahrscheinlich. Sie haben es eben auch betont. Für jemanden, der jetzt so gar keinen Bezug hat, wie ist die Situation, wenn Sie sagen, wir brauchen jetzt gerade keine Bunker, wir brauchen andere Fähigkeiten? Können Sie das mal einfach ein bisschen ausführen, dass jemand sich da ein bisschen abgeholt fühlt, der sagt, was ist da eigentlich konkret zu erwarten?
Also erstmal, wenn Sie nach Bordeaux fahren, fallen mir auch andere Sachen ein, da zu besichtigen.
Ja, die ganze Küste werden wir hochfahren. Aber wir können das gerne im Nachgang nochmal konkretisieren, weil ich immer für über Top-Tipps dankbar bin. Aber da habe ich tatsächlich einiges recherchiert. Also das wird ein langer, spannender Ausflug.
Sehr gut. Ja, also kommen wir zum Thema zurück. Sorry für den kleinen Ausflug.
Nee, alles gut.
Ich glaube, man muss halt nochmal deutlich aufräumen, dass am Kalten Krieg nicht für jeden Bürger ein Bunkerplatz da war, sondern nur für ganz kleinen Anteil. Das kommt mir in der Diskussion ganz persönlich auch immer wieder zu kurz. Und jetzt muss man auch überlegen, wie wird die Bedrohungslage in Deutschland sein? Wir haben eine wesentliche Lageänderung, die heißt, wir sind kein Frontstaat mehr. Also wir sind nicht mehr an der Schnittkante zur sicherheitswürdigen Lage, sondern die hat sich viel weiter nach Osten verschoben. Und normal, die osteuropäischen Staaten, unsere verbündeten NATO-Partner an der sogenannten Ostflanke, haben erhebliche Initiativen, militärisch und auch ziviler Art, dieser Bedrohung zu begegnen. Das sind die, die quasi an der am Rand des Bundesgebietes liegen. Da kommen wir zu ganz anderen Folgerungen. Und das BMI ist dafür zuständig, macht auch diese Bewertung. Es sollte eigentlich Ende letzten Jahres eine Richtlinie geben, eine Empfehlung für Schutzbauten. Also man redet jetzt nicht mehr so von Bunkern, sondern für Schutzbauten. Ich glaube, wir tun uns gut, auch mal in die Ukraine reinzugucken, wie die Gefährdungslage der Ukraine ist und was man dort als Folgerung dann auch für sich rausnimmt. Wenn man die Bedrohung und die militärische oder sicherheitspolitische Lage in der Ukraine sieht, sieht man, dass im Wesentlichen Keller, Tiefgaragen, U-Bahn-Schächte dafür geeignet sind, um der Bedrohung dann gerecht zu werden. Und eben nicht diese Atombunker, wo man wahrscheinlich fantastische Vorstellungen hat. Und das gerade im Ahrtal, auch so ein Bunker im Marienthal. Ja, also ich glaube, da muss man jetzt auch die neue Realität der Bedrohung sauber auswerten, das zu machen. Und vielleicht kommen wir dazu, dass man bei Bauprojekten von vornherein auch diese Maßnahmen berücksichtigt. Ich war in der Baubranche schon mehrfach zum Vortrag, zum Austausch. Bin selber Bauingenieur. Also wir verstehen uns auch, ne? Und die Rückmeldung war immer wieder, wenn man das weiß, dass dort diese Maßnahmen sind, da sind die auch nicht teurer, wenn man die von vornherein mit einplant. Ja, dass man eben keine großen Lichtschächte macht oder Fenster im Keller einbaut, sondern im Vorfeld auch überlegt, aus militärischer Sicht, was könnte dort eine Schutzwirkung sein für die Bevölkerung. Und wenn man jetzt, ich war jetzt am Montag bei einem großen Versicherer und einer großen Bausparkasse, in Süddeutschland, die haben gesagt, Mensch, wir haben vor 3 Jahren einen neuen Campus gebaut. Wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir auch Keller ausgebildet, die vielleicht diesen Maßnahmen gerecht werden. So, jetzt ist Vergangenheitsbewältigung immer schwierig, ne? Konjunktiv haben in der Weltpolitik noch nie eine große Rolle gespielt, sondern jetzt die Frage, wenn die Richtlinie kommt, muss man gucken, okay, was heißt das für öffentliche Bauten? Ja, und da sind, glaube ich, die Erkenntnisse, die wir in der Ukraine jeden Tag sehen, ja. Und die Medien berichten ja auch, wo die Bevölkerung hingeht, wenn da die Bedrohung stattfindet. Glaube ich, ein guter Ansatz, das Ganze auch zu machen und dann diese Diskussion auch so ein bisschen mehr so versachlichen, um die Frage zu stellen, was brauchen denn wirklich? Und eben nicht der Schrei nach Atombunker für über 80 Millionen Menschen in Deutschland.
Ja, ich hatte natürlich auch den Regierungsbunker besichtigt und gerade der teils zurückgebaute, ewig lange Tunnel, der da unten drin ist und so weiter, das ist ja schon irgendwo auch, ja, auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite ein bisschen bedrückend, auch wenn man dann mal so sieht, wo die so alle untergekommen wären im Ernstfall. Das war ja auch nicht schön, selbst wenn man sich mal anschaut, die Ausstattungslevel von den, ich sag mal, Bundeskanzler und den anderen führenden Köpfen der Regierung, da denkt man auch so, okay, gut, der wird sich das auch lange überlegen, ob er da unten wirklich sein möchte oder ob er doch woanders hin ist. Jetzt haben wir uns aber zum Beispiel entschieden, so einen Regierungsbunker einfach mal als Museum da der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, damit den einfach nicht mehr in der Nutzung zu halten. Aber jetzt haben wir da irgendwie, keine Ahnung, diese ganzen Regierungsgebäude in Berlin und tatsächlich sind die ja auch alle bekannt, man weiß, wo die sind und folglich wüsste man ja dann auch auf gegnerischer Seite, wenn man irgendwie hier Schaden auslösen möchte, wo man gezielt einwirken muss, um da gegebenenfalls was zu erreichen. Das heißt aber, da gehen wir einfach davon aus, dass wir nicht an der Frontkampflinie sind, sondern eher der rückwärtige Raum und dass wir da jetzt einen anderen Ansatz wählen müssen als damals, ja? Das heißt, wir fangen da jetzt nicht an, überall noch tiefer zu buddeln, sondern wir sagen einfach, wir haben da schon irgendwie einen Plan, den sie jetzt nicht aufschlüsseln müssen. Da gibt es auch ein paar Hürden manchmal, geheimhaltungstechnisch. Aber vom Prinzip ist das gerade nicht der Fokus, dass wir jetzt hier groß bauen müssen.
Ja, also wir sind dann keine Frontschau mehr, das muss man festlegen. Aber das hindert uns auch nicht daran, zum Beispiel Planung machen für Ausweichdienstsitze von Behörden, Organisationen, Ministerien. Also man wäre schlecht beraten, das nicht zu tun. Aber diese Planungen sind nicht für diesen Kanal bestellt. Also das ist ja auch. Die Gedanken muss ich machen. Ne? Also ich sage nochmal, ja. Sie kennen ja von diese militärische Lagebeurteilung. Ne? Sie haben eine Ausgangslage, ja, halten die Rahmenbedingungen zusammen, da kommen sie zum Entschluss. Und das Gleiche gilt auch hier. Wir müssen die Bedrohungslagen nehmen und sagen, was heißt das für mich? Was heißt das für mich als Staat? Ja, Säule 1, Konzeption zivile Verteidigung heißt Aufrechterhalten der Staats- und Regierungsfunktion. Ne? Ohne staatliche Verwaltung wird der Rest auch nicht funktionieren. Das heißt, der Staat auf allen Ebenen ist immer gut beraten, auch das für sich zu entscheiden. Ja, also das ist schon wichtig. Das Gleiche ist auch für die Wirtschaft. Ja, die Wirtschaft ist natürlich auch daran interessiert, weiter zu produzieren, so eine gewisse Normalität zu halten, wenn die erste Krise passiert, wenn es zu einem kleinen oder einem großen Angriff dann doch mal an der Ostflanke kommt, wie auch immer das passiert. Ja, das heißt, wir müssen den Plan haben, dort darauf zu reagieren, dass es eben nicht zusammenbricht, dass Großunternehmen dort pleite gehen, weil sie nicht vorbereitet sind, weil deren Daten gehackt sind oder verschlüsselt sind und sie nicht mehr produzieren können. Wir haben es ja gesehen. Wir haben einen Fall, da ist ein Unternehmen gehackt worden, da sind die Daten verschlüsselt worden mit einer ganz hohen Forderung an Bitcoins. Ich glaube, 15 Millionen Euro sind da in Bitcoins gefordert worden. Das konnte das Unternehmen nicht bezahlen und das ist halt in den Konkurs getreten mit 300 Mitarbeitenden, die dort plötzlich auf der Straße stehen. Wenn man das mal an der Dimension sieht, ja, und da Millionen Arbeitslose plötzlich hat. Also das müssen wir halt am Ende des Tages verhindern. Und wir müssen natürlich auch die Bevölkerung resilient machen. Ja, und wenn man mal die Gasmangellage sieht, die eine Klopapier-Nudel-Mehl-Mangellage im Endeffekt war, obwohl es nie zu knapp war, es war nur zu viel gehortet, dann sieht man ja, dass da irrationale Dinge gelaufen sind. So, und da müssen wir sehen, dass wir das auch der Bevölkerung deutlich machen, eine Bedrohungslage machen. Aber ohne jetzt zu alarmistisch zu sein, sondern zu sagen, Achtung, das ist die Lage. Und ich finde es gut und richtig, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe den sogenannten Allgefahrenansatz wählt. Da ist eine neue Broschüre im Oktober rausgekommen. Da ist der Allgefahrenansatz drin, weil im Endeffekt ist vollkommen egal, ob der Stromausfall technisch bedingt ist, wetterbedingt ist oder ein Anschlag war. Im Endeffekt fehlt Strom. Das haben wir jetzt in Berlin gesehen mit den ganzen Auswirkungen. Wir haben genug Beispiele. In Köpenick ist mal eine Brücke im Rahmen von Bauarbeiten. Ist der Strom ausgefallen, weil man bei Bauarbeiten die Hauptleitung und Nebenleitungen zerstört hat. Wir haben in Münsterland 2005 mal eine erhebliche Anzahl von Strommasten gehabt, die abgeknickt sind, weil die Leitungen vereist waren und zu schwer waren. Ja, also die Auswirkung oder die Ursache ist erstmal egal. Man muss halt gucken, dass man die Auswirkung irgendwie kompensieren kann. Das ist halt diese Resilienz. Und da müssen wir halt immer deutlich machen, ich glaube, wir haben ein gutes System in Deutschland. Wenn wir mit Alliierten in Kontakt sind, im Austausch sind, die beneiden uns immer, dass wir ganz viel übers Ehrenamt machen. Ja, hier 88.000 Helfer und Helfer im THW, das ist ja eine Hausnummer, ne? Oder über 1 Million Feuerwehrleute. Aber wir müssen der Bevölkerung auch sagen, möglicherweise muss die erste Stunde nicht erstmal selber helfen. Oder die Masse muss nicht selber helfen. Ne? Das BBK empfiehlt ja 10 Tage oder zumindest 3 Tage, um Dinge zu tun. Und ich glaube, da haben wir noch einen ganz guten Nachholbedarf, das zu machen. Weil eins ist klar, wenn sich die Bevölkerung da nicht helfen kann, kann sie von außen beeinflusst werden oder die staatlichen Strukturen müssen viel, viel schneller sein, um dann die Hilfe zu leisten. Aber da wissen wir auch, die staatlichen Strukturen brauchen auch ein bisschen Zeit, bis sie aktiv werden und dann wirkungsvoll sind. Das haben wir ja in allen Einsätzen gesehen. Und das müssen wir machen. So in der Bevölkerungsschutzbubble hat dann immer gesagt, so ja, die Bevölkerung hat ja eine Vollkasko-Mentalität. Da muss man auch kritisch sein und sagen, die haben wir ja der Bevölkerung auch anerzogen. Ja, also das ist so, dass wir gesagt haben, geht zur Seite, da kommen dann die Profis, die machen das, ne, und in 10 Minuten ist in jedem Dorf der Eifel eine Drehleiter, ne, ich komme selber aus der Feuerwehr und aus der Eifel.
Ja.
Die Frage ist, ob wir da nicht eine Sicherheit impliziert haben, die möglicherweise so nicht einzuhalten ist. Und auf der anderen Seite, wenn man in der Versicherungssprache bleiben kann, muss man heute vielleicht sagen, so ja, wir haben eine Vollkasko, wir haben ein super System, aber lieber Bürger, liebe Bürgerin, du hast einen Selbstbetrag. Ja, du musst auch selbst machen. Das fängt an mit ein bisschen Lagerhaltung, da gibt das BBK super Empfehlungen. Das ist vielleicht eine Sanitätsausbildung, nicht nur mit 17, um einen Führerschein zu kriegen, vielleicht später auch nochmal. Und es geht um ganz einfache Maßnahmen, dass man sagt, so hier, lieber Sohn, liebe Tochter, wenn in der Schule mal der Strom ausfällt, wir treffen uns in der Kirche und da kommt dich die Oma abholen und da haben wir einen sicheren Ort, wo wir uns wieder finden. Ja. Und allein diese Gedanken den Leuten mal beizubringen, ich glaube, da sind wir schon Riesenschritte weiter und manche sind so einfach und trivial, aber wir sind es nicht mehr gewohnt, weil wir wissen, es ist immer Strom da, es ist immer Wasser da. Ja, in Berlin können sie abends um 23 Uhr noch einen Pfund Butter kaufen, weil der Späti offen hat.
Ja, also in dem Zusammenhang würde ich tatsächlich demjenigen, der das jetzt das erste Mal hört, raten, einfach, wenn ihr beim Autofahren seid oder so, nochmal zurückzuspulen und dann nochmal genau rauszuholen, was sind das für Broschüren und so, und die zu bestellen, weil tatsächlich sind die ganz cool. Da sind auch so ein paar Sachen drin, auf die man selber nicht kommt. Als Beispiel jetzt, wenn beispielsweise irgendwie ein Problem auftaucht, dass man einfach mal ruckzuck Wasser in die Badewanne laufen lässt, damit man einfach mal so eine Art zusätzlichen Trinkwasserspeicher hat, weil wenn man zu lange wartet, steht irgendwann eventuell kein Druck mehr zur Verfügung, dann kommt da kein Wasser mehr raus. Und ich bin jetzt tatsächlich durch dieses Hochwasser, weil wir hatten auch Wasser, ich hatte auch Wasser im Keller, damals ein bisschen noch ein Level weitergegangen. Ich habe 8 Grills, weil ich einfach gerne grille. Das heißt, ich habe Gas für viele, viele Tage. Ich habe riesige Holzvorräte. Ich kann immer Feuer machen. Wenn der Strom weg ist, kann ich immer noch mich vor einen warmen Kamin setzen. Ich habe ein Notstromaggregat gekauft. Theoretisch müsste man noch einen Brunnen bauen, um sich komplett aufzustellen. Und dann braucht man vielleicht nicht unbedingt EPA. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Nahrung vorzuhalten, um da einfach ein bisschen auch handlungsfähig zu bleiben. Weil ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen die Erfahrung aus diesen Übungsszenarien, die ich bei der Bundeswehr als Teilnehmer durchlaufen habe. Der größte Problemfall in diesen Ausnahmesituationen ist die Panik. Weil sobald die Panik greift, werde ich irrationale Entscheidungen treffen. Und das sieht man ja beispielsweise auch bei Erdbebenopfern. Erdbebenopfer, die irgendwo eingeschlossen sind, versterben ja teilweise dadurch, dass sie einfach rumschreien und einfach unnötig viel atmen und da mit dem geringen Sauerstoff einfach aufgrund von Panik verbrauchen, würden sie einfach versuchen, Ruhe zu bewahren, was leichter gesagt ist, als umzusetzen, wenn man jetzt nie in so einer Situation drin war. Aber genau da haben wir ja im Zuge des militärischen Drills auch viel gelernt, um einfach mal zu sagen, erstmal Ruhe bewahren. Und ich glaube, dass das eben nicht nur diese Sanitätsausbildung ist, die einem da weiterbringen würde, sondern vielleicht auch so ein Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr oder überhaupt mal in so etwas dynamischeren Gruppen, wo man einfach auch mal so größere Menschenmengen vielleicht mal kurz steuern muss. Ich hatte vor einiger Zeit die Situation, ich habe meinen Sohn irgendwo hingefahren, plötzlich Autounfall, vor mir flog bildlich gesprochen so eine Fahrradfahrerin einfach auf die Straße. Ich stand sozusagen dahinter, habe den Wagen gestoppt, Warnblinkanlage ausgemacht, dann standen ruckzuck ein paar andere Autos. Ich dann einfach mal gesagt, so, ich übernehme jetzt mal das Kommando. Sie zwei rufen jetzt im Krankenhaus an, sie sperren den Zugangsweg ab, sie sichern den rückwärtigen Raum und dann war alles eingeteilt. Und das war tatsächlich dann so mein Sohn, der das alles gar nicht so ganz mitkriegt. Deshalb, Papa, bist du der Chef von den allen? Ich sage, es braucht immer einen, der sagt, ich übernehme jetzt mal die Verantwortung und dann einfach Aufgaben zuweist. Und du musst vor allen Dingen auch bei Rettungskette immer mehr als eine Person zuweisen, weil der eine hat plötzlich Wählen vergessen, der andere weiß gar nicht mehr die Nummer, der eine hat besetzt, der andere hört dann auf und so weiter. Und da habe ich einfach wieder mal gemerkt, wie diese Trainings in anderen Szenarien adaptiert werden können. Und dann habe ich gleichzeitig gedacht, alle anderen haben ja auch irgendwie so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, aber da ist man auf so eine Situation halt nicht vorbereitet. Und das ist, glaube ich, schon hilfreich, dass man da immer wieder drüber spricht. Aber diese Broschüre, die ist eigentlich ganz hilfreich. Vor allen Dingen kann man einfach mal gucken, dass man sich ein paar Sachen holt. Es gibt ja durchaus auch Dinge, die einfach 8 Jahre zu lagern sind. Ne? Weiß nicht, wie lange Haferflocken und so ein Zeug da hält, aber das kann man ja auch mit Wasser anrühren. Also von daher, da gibt es ja Möglichkeiten. Von daher, die Broschüre einfach mal besorgen, die kostet nichts und gibt zumindest mal Hinweise, wo man mal prüfen kann, wie gut bin ich da aufgestellt. Eine andere Sache noch, so Richtung Abschluss auch, um Ihre Zeit hier nicht zu überstrapazieren. Sie hatten ja signalisiert, dass wir also aktuell davon ausgehen und unser Commitment irgendwie 35.000 Kräfte umfasst. Wenn es also irgendwie unangenehm wird, müssen wir auf Bundeswehrebene 35.000 Kräfte mobilisieren. Das ist ja nicht mit 35.000 Soldaten getan, weil ich ja auch im Prinzip die Leute zwischendurch mal ersetzen muss. Ich muss die vielleicht auch die in irgendeiner Form, weiß ich nicht, jetzt gerade nicht dienen können, ne, dann muss ich da durch vielleicht auch, weiß ich nicht, gesundheitliche Themen jemanden als Ersatz schicken. Das ist ja schon die Thematik im Auslandseinsatz gewesen, dass ich eigentlich für jede Stelle, die ich aktiv betreiben will, irgendwie zwei im Background brauche, damit überhaupt der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Aber das würde ja, wenn man die Zahlen mal ganz plakativ betrachtet, bedeuten, wir müssen uns nicht unbedingt darauf einstellen, dass wir im Fall der Fälle direkt alle eingezogen werden. Wie ist da das offizielle Statement? Also hat die Truppe genug Leute oder muss jeder, der in irgendeiner Form schon mal eine Uniform anhatte, damit rechnen, dass er dann relativ schnell auch Post kriegt, wie das in Polen ja beispielsweise der Fall ist?
Also ich sag mal pauschal, genug Leute hat man nie.
Ja.
Das geht auch der Feuerwehr so, das geht im Krankenhaus so. Also ich meine, eine Überzahl an Menschen gibt's halt einfach nicht. Na klar, wir haben natürlich auch das, was der Operationsplan hergibt oder was der Anteil NATO-Verteidigungsplan ergibt, muss man natürlich am Ende des Tages überlegen, was an Kräftebedarf denn einfach da ist. Und das läuft auch, das ist noch nicht abgeschlossen. Es wird wahrscheinlich mehr werden als weniger. Die NATO hat ja schon Zahlen gegenüber der Bundeswehr Deutschland geäußert, ne? Aufwuchs von 60.000. Da wird man sehen, wie Deutschland da drauf reagiert. Da kann ich aber jetzt zu den Details dort nichts sagen. Aber jetzt nochmal zum Oplan Deutschland zurückgesehen. Die Frage ist, diese Versorgung der Konvois zum Beispiel, diese Konvois Support Center, ist ja eigentlich so eine klassische logistische Aufgabe, wo man sagt, hier Lokkompanie, du übernimmst das Konvois Support Center. Dort haben wir uns absichtlich gegen und mit Masse gegen militärische Fähigkeiten entschieden, sondern gesagt, wir beziehen da die maximale Zivilleistung, um ganz einfach diese Kräfte auch dann freizuhalten von dieser Bindung. Und im Endeffekt ist es vollkommen egal, ob da ein Tankwagen mit Y-Nummer steht oder ein Tankwagen von einem zivilen Unternehmen. Also der Diesel, der da rausgepumpt wird, ist der gleiche. Und es ist auch vollkommen egal, ob da eine Bundeswehr-Feldküche steht oder eine Feldküche von einer Hilfsorganisation oder von einem privaten Caterer. So, und dem Ansatz folgend haben wir halt ganz, ganz viele Leistungen ausgeschrieben. Ich hatte vorhin ja mal skizziert, der Vertrag ist für 2 Jahre von einem Unternehmen gewonnen worden, der das auch für uns macht. Und damit haben wir, sag mal, diesem Ansatz, dass wir für solche Aufgaben auch militärische Kräfte einsetzen, entgegengewirkt, indem wir die zivile Seite reingenommen haben. Wie gesagt, eine Auftragserfüllung bleibt. Wichtig ist, das muss trainiert werden, geübt werden. Das geben auch die Verträge her, wird auch schon gemacht mehrfach. Da ist sicherlich am Anfang noch ein bisschen Koordinierungsbedarf. Das ist ja überhaupt nicht kritisch. Dafür üben wir ja. Aber das sind so diese Leistungen, die wir gemacht haben. Und damit schaffen wir es halt auch, den Bedarf an Soldaten, Soldatinnen dann begrenzt zu halten. So, die Sache Absicherung, ja, Heimatschutz ist dafür da. Da wird man auch die Zahlen hochrechnen müssen. Was brauche ich denn zum Schutz dieser Convoy Support Center, der verteidigungswichtigen Infrastruktur? Ja, auch da kommt nachher eine Zahl raus. Und dann wird man sehen, ob man dort diese Entscheidung trifft, wie man die mit diesem Bedarf dann umgeht. Ne? Aber das sind Dinge, die in der Bearbeitung sind, wo wir diese Entscheidung noch abwartend dann sehen. Ja.
Sie haben vorher schon, als wir über Drohnen und Abwehr am Flughafen und so weiter gesprochen haben, gesagt, da gibt es jetzt einfach im Hintergrund auch, ich nenne es mal juristische Bemühungen, da ein bisschen mehr Rechtssicherheit reinzubringen, einen Fahrplan zu definieren, weil man einfach sich dieser Situation neu stellen muss. Ich habe vor einiger Zeit einfach auf einer meiner vielen Flugreisen einen Film geschaut. Da ging es darum, das ist so eine fiktive Situation von einem Bundeswehrsoldaten, der im Zuge eines Eurofighters eben einfach als Alarmrotte aufsteigt und dann dort einen, ich sag mal, nicht reagierenden Jet abschießt und dann geht halt in diesem Gerichtsverfahren diese Diskussion los, war das Mord oder war das in Ordnung? Und da fehlte aus meiner Sicht so ein bisschen die Rechtssicherheit für den Soldaten, der ja definitiv, als er am Boden da eingestiegen ist, keine eigene Idee hatte, da oben jetzt Richter zu werden, sondern der hat ja einfach nur seine Pflicht erfüllt. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass dieses Szenario so ein bisschen aufgebauscht wurde nach dem Motto, eigentlich hängst du da doch ganz schön in der Luft, weil irgendwie wird dir dann immer noch unterstellt, du hättest da anders entscheiden müssen, aber unter solchen Situationen geht's halt nicht. Das wird's ja immer geben. Das gab's ja damals auch bei den Auslandseinsätzen, von denen mir berichtet wurde. Ich selber war ja nie im Ausland. Wenn sie da beschossen wurden und sie haben einfach zurückgeschossen und besser getroffen, dann hatten sie ja eventuell trotzdem eine Untersuchung in Deutschland, die vielleicht dann auch zu ihren Gunsten ausgegangen ist. Aber sowas würde ich vermuten, findet in Amerika gar nicht statt, weil die sagen, du warst ja dann in deinem eigenen nicht in deinem eigenen Interesse, du hast hier Selbstschutz und so weiter hoch angesiedelt, das passt für uns. Aber ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil das wird man nicht abschließend beantworten können, stellen Sie fest, dass Politik und also gerade die Rechtsprechung sich da auch einfach wirklich dieser Situation bewusst ist und da jetzt auch einfach vorausdenkt und sagt, wir müssen da einfach mehr, ja, weiß ich nicht, Regelungen schaffen. Wir müssen da einfach mehr Rechtssicherheit schaffen und nicht erst warten, bis alles passiert und wir dann überlegen, wie hätten wir anders reagieren können. Gibt es da richtige Initiativen, die Ihnen aus Bundeswehrblickwinkel gefallen? Oder sagen Sie, der Deutschland ist auch da wieder zu bürokratisch und viel zu langsam?
Also ich will mal zu diesem Theaterstück zurückkommen. Das kenne ich sehr gut. Das wird ja an über 100 Nationen gespielt. Und es ist immer interessant, man macht einen Bruch und dann fragt man das Publikum, wie das Ganze ausgehen soll. Und je nachdem, das Ergebnis ist, also schuldig oder nicht schuldig ist die Frage, wird dann das Ende weitergespielt. Ganz interessant. Und wenn Sie mal in verschiedene Nationen reingucken, auch so was Regierungsformen, demokratische Ausbildung und so weiter angeht, ist das Ergebnis echt anders, als man das vielleicht in einem anderen Land erwartet. In Deutschland ist so, jetzt bin ich kein Jurist. Ich weiß, gerade das Thema mit Luftsicherheitsgesetz ist höchstrichterlich entschieden worden, dass es halt eben nicht zulässig ist, abzuschießen, dann Menschenleben gegen Menschenleben abzuwägen. Damit ist das aus meiner Sicht wahrscheinlich abgeschlossen. Wie gesagt, da müssten Juristen diese Frage beantworten. Wesentlicher war, dass man sich mit der Thematik befasst, und zwar vorher. Das ist halt wichtig, um Rechtssicherheit zu geben. Und da laufen auch ganz viele Initiativen rund um die Leistungs- und Sicherstellungsgesetze, also die Notfallgesetzgebung, die wir haben, wo einzelne Gesetze nochmal auf den Prüfstand gestellt werden, sind die heute noch in der Form anwendbar? Weil viele Gesetze kommen aus der Zeit des Kalten Krieges, haben zum Beispiel den Spannungsfall oder den Verteidigungsfall bedurft, um die aktiv dann auch zu schalten. Und das ist gerade jetzt bei den Juristen eine Abstimmung, die auf den Stand der Zeit zu bringen, um das heute zu machen. Wir müssen davon ausgehen, dass viele Monate oder eine ganze Zeit lang im Frieden verbracht wird. Und eben nicht, wie das zu Zeiten des Kalten Krieges war, dass man angenommen hat, es gibt grenznahe Manöver des Warschauer Paktes. Und dann konnte man reagieren mit der Feststellung, mit der Mehrheit im Bundestag des Spannungsfalls, was das eine oder andere auch losgelöst hat, aber in der Verwaltungsstruktur erstmal nichts geändert hat. Und mit einem bewaffneten Angriff auf die Bundeswehr Deutschland, also damals eine Rakete über die deutsche Grenze oder Panzerverbände oder was auch immer, war die Voraussetzung da, den Verteidigungsfall festzustellen. Ja, wir waren dann Kriegsgebiet im Endeffekt in Deutschland. Und dann wurde mit einer Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag diesen Verteidigungsfall festgestellt. Das Szenario heute ist ja ganz anders. Wenn wir eine militärische Auseinandersetzung haben, möglicherweise ganz, ganz weit entfernt von Deutschland, an der Ostflanke. Ja, Professor Massala hat mal das Narva-Szenario beschrieben in seinem Buch. Das ist eine kleine 50.000 Einwohnerstadt ganz oben im Nordosten von Estland, ein Drittel russischstämmig. Ja, die Frage, was passiert, wenn Narva von Russland eingenommen wird, parallel eine unbewohnte Insel und dann mit Migrationsdruck noch hybride Bedrohung ausgelöst wird. Ja, heißt aber, da möglicherweise kriegerische Auseinandersetzung, in Deutschland ist tiefster Frieden. Also noch nicht mal die Voraussetzung, den Verteidigungsfall dann festzustellen. Und dann ist die Frage, kann man einzelne Passagen aus diesen Gesetzen freischalten? Was brauche ich zwingend? Wir haben uns im Zuge Oplan Deutschland entschieden, das über das Vertragsrecht zu machen, also auszuschreiben und diese Leistung, die wir brauchen, nicht über Notstandsgesetzgebungen zu nehmen, wo der Staat sagt, ich brauche das, ich kann auf Wirtschaft, auf Leistungen zugreifen, sondern im tiefsten Frieden mit vertraglichen Leistungen das an uns ranbinden. Da sind wir in der Vergangenheit auch in den internationalen Krisenmanagement-Einsätzen gut gefahren mit unseren Logistikunternehmen und da gibt es auch überhaupt keinen Zweifel, dass diese Leistung nicht erfüllt wird. Und damit haben wir ein gutes Fundament, das zu machen. Aber normal, die Gesetze unterliegen halt jetzt der Überprüfung, ob dort Anpassungsbedarf ist und sollen, wie ich es letztes Mal gehört habe, in so einem Paket auch dann bearbeitet und aktualisiert werden. Wobei, ist jetzt immer aktualisiert. Also nicht so, dass es in 50 Jahren noch so aussieht wie heute, sondern das wird ja sowieso immer angepasst und jetzt halt die neue sicherheitspolitische Lage und dann ist auch eine gute Gelegenheit, diese Gesetze auch nochmal zu überlegen.
So, wir kommen jetzt zum Ende dieser Folge, weil der Oberst hat noch ein bisschen was anderes zu tun, als sich heute mit mir hier zu unterhalten. Tatsächlich ist es so, ich werde im Nachgang sein Angebot, was er so ganz beiläufig gedroppt hat, aufgreifen, ihn mit meiner Reise nach Bordeaux und Umgebung nochmal konfrontieren, aber auch nicht heute, sondern dann, wenn sich das in der Feinplanung dann tatsächlich als finalen Plan darstellt. Aber vielleicht habt ihr, die bis hierhin zugehört habt, noch irgendwelches Feedback und vielleicht auch einfach Interesse, diese Folge mit anderen Menschen, die ihr kennt, zu teilen. Nutzt die Möglichkeit in den Kommentaren zu diskutieren, nutzt die Möglichkeit in den Kommentaren vielleicht auch mal Danke zu sagen, nutzt vielleicht auch die Möglichkeit in den Kommentaren mal Fragen zu stellen, die vielleicht die Bundeswehr dann auch an anderer Stelle nochmal beantworten kann und nutzt vor allen Dingen die Möglichkeit, diese Folge einfach zu verteilen, um möglichst vielen Menschen, die vielleicht davon profitieren würden, sich einfach mal hier aus erster Hand Informationen zu diesem ganzen Szenario zu verschaffen, Zugang zu verschaffen. Deshalb vielen, vielen Dank. Es ist jetzt in meinen Interviews üblich, dass Sie das abschließende Wort kriegen. Danach endet das Interview einfach, sodass es wirklich auch Ihr letztes Wort ist. Sie können jetzt einfach noch irgendeinen Impuls oder irgendwas, was Ihnen so durch den Kopf geht oder wichtig ist, jetzt einfach ungefiltert und ohne durch eine Frage von mir gesteuert zu werden, präsentieren. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ganz herzlichen Dank. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Waren sehr coole Insights mit dabei und vor allen Dingen auch gerade im Hinblick auf diese zivilen Auswirkungen, wenn wir hybride Bedrohung konkretisieren oder auch dieses ganze Cyberattackenrisiko, denn das ist ja für einen Steuerberater, für einen Rechtsanwalt, für irgendeinen Handwerker wirklich auch nachvollziehbar, weil wir werden ja selber den Kampfpanzer nicht reparieren müssen, aber wir haben ja hier auch Computer mit Daten und Kunden und Geschäftsvorgängen, deshalb fand ich das mega relevant für die Gruppe, die diesen Podcast hört. Danke an meiner Stelle, Ihre abschließenden Worte, Herr Oberst.
Erstmal vielen Dank für die Einnahmen, die Möglichkeit des Austauschs. Vielen Dank denen, die hier diese Sendung sehen, für das Interesse an der Thematik. Es ist kein schönes Thema, Krieg will keiner haben, aber ich bin sicher, wir können Krisenmanagement in Deutschland, das haben wir in den letzten Einsätzen immer wieder gezeigt. Es ist ein neues Szenario, es ist ein sicherheitspolitisches Szenario, das können wir nur gesamtstaatlich und gesamtgesellschaftlich lösen. Ich kann immer nur dafür werben, setzen Sie sich damit auseinander, leisten Sie Ihren Beitrag in den Rahmen der Gesamtverteidigung und dann, glaube ich, werden wir diese Entwicklung auch gut meistern und dann noch so leben, wie wir es wollen, nämlich in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie wir es heute haben. Vielen Dank.